jetzt vielleicht nochmal zurückkommen auf die Chipko-Bewegung. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass auf der einen Seite eben immer die Rede ist davon, dass sehr viele Frauen dort aktiv sind. Man sieht auch etwa die so ein Fotos mit so Frauen drauf. Und auf der anderen Seite habe ich als eine Art Sprecher von der Organisation, aber ich glaube auch von ähnlichen, doch Männer erwähnt gesehen. Wie ist denn genau so das Verhältnis dort drinnen?
Ja, es ist leider so, dass die die Öffentlichkeit gehen und die Lorbeeren für sich beanspruchen, sind die Männer. Sie sind meistens mehr gebildet, sie sind sich gewöhnt. Und wie ich schon gesagt habe, Frauen tun die Vorherrschaft des Mannes innerhalb der Familie eigentlich nicht in Frage stellen. Und so wenig tun sie auch die Vorherrschaft der Männer an der Spitze in der Hierarchie nicht genügend für mich in Frage stellen.
Mhm.
Und gerade in der Chipko-Bewegung beispielsweise hat es ja rechte Konflikte gegeben zwischen Mann und Frauen. Dass die Frauen sich sehr für ihren Lebensraum ja einsetzen, während die Männer sich zum Teil verlocken lassen, wenn jetzt der Gemeinde Dorf wollen, abholzen und neu mit der Herdöpfelfarm aufziehen, ein Projekt von der Regierung her. Es ist den Männern versprochen worden, dass sie Strasse bekommen, Elektrizität, dass ein Spital gebaut wird. Die Männer haben sich da Einnahmequellen versprochen, sie haben sich Arbeitsstellen versprochen und in dem einen Dorf haben die Männer mit der Regierung, mit der Privatindustrie zusammengearbeitet, gegen die Frauen. Und da ist es ein rechter Konflikt gekommen, wo, ja, die Frage ist, wer hat gewonnen? Eigentlich niemand. Insofern ist nicht abgeholzt worden, aber die aktiven Frauen sind sehr unter Beschuss von ihren Männern. Sie werden, es läuft sehr viel am Rufmord fast, vor allem der Führerin von allen, wird alles Zeugs nachgesagt. Es wird gesagt, sie werden verhaftet, die Frauen werden eingeschüchtert.
Mhm.
Da hat sich die Situation der Frauen nicht unbedingt bessert. Wenn die anderen Dörfer sind die Frauen gekommen und gesagt, wir wollen auch einsitzen ins Panchayat. Das ist die Dorfversammlung, wo die Männer drin sitzen. Ich finde das ein richtig wichtiger Schritt, dass die Frauen kommen und sagen, wir haben mitzureden. Mhm. Es ist nicht bis jetzt, so viel ich weiß, noch nicht gegangen, dass wirklich zugelassen worden sind.
Ja. Jetzt würde mich eigentlich so die Widerstandsformen noch ein bisschen interessieren. Also das Bäume umklammern als eine Form von gewaltlosem Widerstand. Ist das eigentlich die Hauptform, wie jetzt da der Widerstand läuft gegen die Abholzungen?
Als ich jetzt in Indien war, war gerade der Western Ghat March. Der Marsch durch die Western Ghats, angefangen von ganz südlichen Spitze von Indien, hat sich eine Gruppe am 1. November losgemacht von Umweltschützern, Frauen und Männern, Richtung Goa, wenn sich gleichzeitig x-tausend Kilometer entfernt nördlich am Maharashtra eine andere Gruppe auf den Weg gemacht haben. Und die sind bis Anfang Februar gelaufen. Zum Teil die gleichen, zum Teil haben sich abgewechselt. Umweltschutzgruppen. Wichtig war für sie, also ich habe mit einem der Sprecher, ebenfalls einem Mann, geredet. Ich habe ihn in Bangalore getroffen. Zuerst wollte ich eigentlich mitmarschieren. Es hat mich sehr gereizt. Und sie haben gesagt, nein, ich kann es nicht. Nicht, weil ich eine Frau bin, sondern sie wollen keine Weisse.
Mhm.
Sie wollen eindeutig auch demonstrieren, wir sind Inder und Inderinnen. Also der Mann, der Tommy Matthew, hat ihm erzählt, einerseits, wenn wir für uns selber Bestandesaufnahmen machen, wie schlimm steht es mit dem Wald. Und das war im Anfang Januar, als ich ihn getroffen habe. Also sind über einen Monat schon unterwegs gewesen. Und es war sehr viel schlimmer, als sie sich vorgestellt haben. Dass da einfach abgeholzt worden ist, radikal, dass da eben eine Öde entsteht, wo früher mal wirklich ein Urwald war. Das nach offiziellen Zahlen heisst es ja, dass etwa 13% mindestens noch Waldfläche sind im Staat Kerala, dorthin kommt er. Er sagt tatsächlich, ist viel mehr abgeholzt worden. Also das eine war für ihn, für uns Aktivisten, die viel aus der Stadt kommen, mal schauen, was, wie ist es eigentlich.
Mhm.
Gleichzeitig haben sie auch in jedem Dorf, wo sie durchgekommen sind oder wo sie übernachtet haben, haben sie jeden Abend eine Versammlung berufen. Sie haben erzählt vor der Abholzung, geredet über die Rechte der Leute, die sie haben im Wald, eben Frauen, das Brennholz holen. Sie haben Propaganda gemacht, gleichzeitig. Also ist auch insofern ähnlich, ist gewaltloser Marsch, wo innerhalb von Indien schon einiges an Öffentlichkeit bekommen hat. Bei uns in Europa habe ich nichts gefunden.
Mhm. Was haben denn die Widerstandsbewegungen bis jetzt erreicht? So? Also, du hast erzählt von der Chipka-Bewegung, die können verhindern in bestimmten Fällen, dass dort abgeholzt wird. Ja, was kann man da so allgemein sagen dazu?
Ja, schwierig zu sagen, allgemein. Ich glaube schon, es hat das Bewusstsein gegeben von den Missständen. Es ist jetzt nicht mehr so einfach abzuholzen, weil man muss mit Widerstand rechnen, man muss mit Öffentlichkeitsarbeit, mit Öffentlichkeit rechnen. Es hat auch Gesetze gegeben, die verbieten, abzuholzen, Bäume, die jünger sind als 6 Jahre. Es hat auch Gesetze gegeben, die sagen, man darf nur höchstens so und so viele Quadratmeter oder Hektare abholzen. Es hat unter gewissen Leuten das Bewusstsein gegeben. Aber gleichzeitig wird nach wie vor abgeholzen, gibt es hunderte Wege, um die Gesetze umzugehen. Wenn es heisst, ja, Bäume müssen mindestens 6 Jahre alt sein und dann gleich 2-jährige Bäume abholzen. Wer sieht es schon? Wer gewinnt? Es hat sehr viel Bestechung. Aber es hat sicher ein wachsendes Bewusstsein und es ist ja dringend nötig.
Zwei Beispiele. In der östlichen Küstenregion Indiens, wo in den letzten Jahrzehnten massiv abgeholzt wurde, finanziert die indische Regierung Aufforstungsprogramme. Damit diese nicht als Auftrag an Privatunternehmen vergeben, sondern von der betroffenen Bevölkerung selbst durchgeführt werden, haben sich die Nichtregierungsorganisationen zwischengeschaltet. Der Wald war früher die Grundlage für die Subsistenzökonomie. Die Frauen waren und sind die Haupternährerinnen der Familien. Im Ost-Godavari-Distrikt in Andhra Pradesh pflanzen nun Kleinbauern auf ihrem Land die von der Regierung gelieferten Setzlinge. Genauer, wer pflanzt was? Als Nutznießer sind überwiegend Männer, die Landbesitzer, registriert. Das Gros der Aufbereitungs-, Pflanz- und Pflegetätigkeiten leisten jedoch die Frauen. 80% der Anpflanzung bestehen aus Kaschew- und Mangobäumen, der Rest aus Feuerholz- und Futterbäumen. 4 Jahre lang wird das Programm von der Regierung mit Subventionen der Weltbank finanziert. Danach sollen die NutznießerInnen ein Einkommen aus der Pflanzung erzielen können. Hinter dem ökologischen Ziel der Wiederaufforstung und dem ökonomischen, ein Einkommen für die Bevölkerung zu schaffen, verbirgt sich die Einführung von Crash-Crop-Produktion, und zwar von Kaschew-Nüssen für den Export, Auflage der Weltbank und Mangoholz für die indische Sperrholzindustrie. Das Einkommen ist zum zentralen Konfliktstoff in den Familien geworden. Die Männer versuchen es zu kontrollieren und für ihre Bedürfnisse auszugeben. Als die Nichtregierungsorganisation zum ersten Mal ein Frauentreffen organisierte, war das größte Anliegen der Frauen, eine Widerstandstaktik zu entwickeln. Sie wollten versuchen, selbst das Geld ausgezahlt zu bekommen und davon sofort Lebensmittel kaufen, um den häuslichen Verteilungskampf zu umschiffen. In einem vergleichbaren Projektgebiet in Südorissa hat eine Nichtregierungsorganisation aus der Beobachtung, dass die Frauen 70-80% der Aufforstungsarbeit leisten, die Konsequenz gezogen, 1986 erstmal ein reines Frauenprogramm durchzuführen. Da es dort von der Regierungsseite keine Auflagen über die zu pflanzende Spezies gab, haben die Frauen selbst Samen und Ableger gesammelt und genau die Setzlinge gezogen und angepflanzt, die ihren Bedürfnissen entsprechen. 80% der Anpflanzung besteht aus Feuerholz und Futterbäumen. Der Rest sind Obst- und Nussbäume. Das umgekehrte Verhältnis wie im ersten Projekt. Gemeinsam haben 15 bis 20 Frauen je eines Dorfes brachliegendes Land bearbeitet. 85% der Setzlinge sind im ersten Jahr angegangen, im Vergleich zu 40-50% im ersten Projekt. In der circa 2,5-monatigen Landbereitungs- und Pflanzphase erhalten die Frauen einen Tageslohn von 10 Rupies, wovon eine Rupie in einen Gemeinschaftsfonds der Frauen für Gesundheitsversorgung, Kindergarten und individuelle Notfälle wandert und eine Rupie für jede Frau individuell gespart wird.
Wir haben jetzt hier einen Teil gehört aus einem Artikel, der erschienen ist in der Zeitschrift Frauensolidarität in der Nummer 21 unter dem Titel «So oder so, zwei Beispiele». Das sind zwei Beispiele von Aufforstungsprogrammen mit ganz anderen Überlegungen eben dahinter. Vor allem wichtig da natürlich die Überlegungen oder ja, die Philosophie vielleicht auch von diesen Frauen in dem zweiten Beispiel. Könntest du vielleicht auch noch dazu ein bisschen erzählen, was du da mitbekommen hast über diese Art von Einstellung, also zu einem Entwicklungskonzept auch oder Wiederaufforstung da im Speziellen?
Mhm. Also ich habe vorher schon darüber geredet, über den Interessenkonflikt zwischen Frauen und Männern. Dass die Frauen doch sehr ein ökologisches Wissen haben und auch ökologische Philosophie. Und das beruht, so wie ich das einschätze, darauf, dass einfach mit ihrem Alltag, mit dem Wald zu tun haben, mit der Erde. Das beruht, also ihre ganze Analyse beruht aus der täglichen Erfahrung. Umgang mit dem Wald, Lebensgrundlagen. Sie haben auch in der Chipka-Bewegung eine Behörde konfrontiert mit einer Parole, die sagt, Planung ohne Futter, Brennholz und Wasser ist eine einäugige Planung. Und das ist es auch. Das wissen wir jetzt als Aussenstehende, dass es eine einäugige Planung ist. Es geht ja darum, auch um die Lebensgrundlage zu erhalten. Es basiert auch die Forderungen der Frauen auf einem bedürfnisorientierten Entwicklungsmodell. Von den Bedürfnissen von der Betroffenen ausgehend. Also mit der eigenen Kraft, eigenen Ressourcen zu schaffen. Und für das ist für Frauen wichtig, die Erhaltung der Lebensgrundlagen, also vom Wald. Während Männer und auch die Modernisierungsstrategie von der Regierung darauf einzielt, auf die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, auf ein Wachstumsmodell, mehr Geld, mehr Profit, also auch, es geht um den Durchbruch von der Markt- und der Geldwirtschaft. Mit den sozialen Folgen von dieser Entwicklung setzen sich die Männer jetzt konkret nicht auseinander. Die Regierung müsste es und im Prinzip wissen es einige Leute auch in der Regierung, aber sie tun es noch nicht genug. Es gibt eine andere Parole von den Frauen, wo sagt, Erde, Wasser und Pflanzen sind Geschenke vom Wald. Erde, Wasser und Pflanzen sind Grundlagen vom Leben. Also ich habe schon gesagt, das grundlegende Wissen von den Frauen über die ökologischen Zusammenhänge entspringt von ihrer täglichen Erfahrung und auch ihrem täglichen Überlebenskampf. Es wundert sich viele Leute, woher die Frauen die Kraft holen, auch die Energie zum Kämpfen. Und ich bin in Indien ein paar Mal die Kraft begegnet, also es kommt auch in die Kraft vom Überlebenskampf, weil gerade die Ärmsten der armen Frauen, denen geht es extrem mies. Und ich habe mich ja, gewundert, dass ich habe gesehen, wie viel Kraft die Frauen haben, täglich zu überleben. Wie sie zum Beispiel anpflanzen müssen im Staat Andhra Pradesh, wo es letztes Jahr von enormen Dürre heimgesucht worden ist. Wo sie anpflanzen mit dem Wissen, dass das eigentlich eine Lotterie ist. Weil in selber Gegend gibt es in 5 Jahren einmal richtigen Regen und einmal einen halben Regen und 3 Jahre nichts. Also sie wissen auch nicht, ob sie ernten können. Dennoch kämpfen sie weiter. Und ja, woher nehmen sie ihre Kraft für ihren täglichen Überlebenskampf? Zum Teil auch über ihre Kinder. Fast alle Frauen sind ja verheiratet. Fast alle haben Kinder, also es müssen Kinder haben. Und das hat mich immer wieder verwundert, eben auch als Frau aus dem Westen, als Schweizerin, die kein Kind hat, wie sie doch auch Energien über ihre Kinder holen.
Mhm.
Und sagen wir, zu diesen Auseinandersetzungen erscheinen doch die Frauen häufig als die Konservativen, die sagen, wir wollen es wie eh und je, wir wollen den Wald bewahren, weil die Männer wollen Fürschiger mit dem Fortschritt. Und für mich ist das nicht reaktionär oder konservativ, sondern ich glaube auch für alle sehr wichtig, dass man die Richtung einschlägt, also Erhaltung von der Lebensgrundlagen. Das ist für mich fortschrittlich oder letztendlich der einzige mögliche Weg zum Überleben, nicht nur in Indien, auch bei uns hier in Europa, die ganze Welt.
Kommt Schwestern, singen wir zusammen. Wir haben neue Botschaften mitgebracht. Singen wir das Lied einer neuen Gesellschaft, wo Gleichheit, Menschlichkeit und Gerechtigkeit herrschen, wo Frauen und Männer beide gleiche Rechte haben. Schaffen wir eine solche Gesellschaft. Keine Herren soll es geben und keine Untertanen. Niemand soll Dalit sein oder Hindu oder Muslim oder Christ. Machen wir die Menschheit menschlich. Furchtlos müssen wir gegen jede Autorität kämpfen, die uns begegnet, und die Frauensolidarität stärken. Neue Wertvorstellungen müssen wir schaffen. Kommt, Schwestern, singen wir zusammen. Wir haben neue Botschaften mitgebracht. Singen wir das Lied einer neuen Gesellschaft.
Wäre da vielleicht ein kleines Thema, aber du hast es schon angesprochen, es gilt auch für uns, oder? Also ein Stichwort, wo mir aufgefallen ist jetzt auch im Zusammenhang mit den Entwicklungskonzepten in Indien oder andernorts, aber auch in den Diskussionen, zum Beispiel in den Frauenbewegungen da, wo es um die Frage von Ökologie, Frauen und Ökologie geht. Also ist zum Beispiel Subsistenzwirtschaft. Was für eine Bedeutung hat denn für Sie der Gedanke innerhalb von Ihrem Kampf? Jetzt mal, bleiben wir mal bei den Frauen in Indien.
Die Subsistenzwirtschaft ist das A und O, gerade für Frauen auf dem Land. Was sie betreiben, die Subsistenzwirtschaft. Sie produzieren auch einen Überschuss, der vermehrt verkauft wird, der sehr häufig dann wieder über die Männer läuft. Und das Geld kommt auch über die Männer. Die Subsistenzwirtschaft, also so viel zu produzieren, was man zum Leben braucht, ist eigentlich die Produktionsweise der Frauen in Indien und auch anderswo. Mhm. Und für die, dass die aufrechterhalten wird, kämpfen sie. Und ich finde es auch gesamtökonomisch gesehen für ein Land wie Indien ist es auch wichtig, dass das aufrechterhalten wird, dass die Subsistenzwirtschaft, also die Ernährung von den Leuten selber, von der Bevölkerung, an erster Stelle muss kommen, vor dem Export. Und es gibt noch nicht sehr viel Analyse, sagen wir indische, feministische Analyse zu dem Thema bis jetzt, sondern vielleicht ändern, weil die Frauen, die es betrifft, auf dem Land, die leben es. Und die können es auch erzählen, was läuft. Mhm. Sie sehen den Zusammenhang sehr wohl.
Mhm. jetzt so. Ja, also wir haben jetzt ein bisschen im Bogen geschlagen eben zu da. Und das ist mir einfach ein paar Mal so auch in Sinn gekommen. Jetzt in dem, was ich gelesen habe, über, zum Beispiel über die Schiebko-Bewegung oder auch was du jetzt so erzählt hast. Also die Nähe eigentlich von den Frauen zur Natur, die jetzt bei diesen Frauen auf dem Land auch ganz klar gegeben ist, in deren Arbeit auch, die sie machen. Wo aber bei uns ja gerade zum Beispiel nach Tschernobyl irgendwie in der Frauenbewegung sehr stark diskutiert worden ist und von einem Teil von Frauen als etwas, als eigentlich aus dem Grundgedanken von wie Frauen sollten kämpfen und für was das sollten kämpfen, eigentlich da ist. Und gleichzeitig gibt es ja da auch so, also ein gewisses Unbehagen habe ich auch, oder, bei dieser Vorstellung von der Erdnähe, oder, von den Frauen, wo sie eigentlich auf ihre Biologie auch wieder reduziert. Was denkst du dazu?
Ja, ich habe auch ein sehr grosses Unbehagen, wenn man Frauen mit Natur gleichstellt und Männer mit der Kultur. Und ich finde das ziemlich daneben. Ich habe probiert zu betonen, dass Frauen mit der Natur arbeiten und dafür kämpfen. Und dass sie auch eine sehr klare Analyse hat für Zusammenhänge. Sie sehen Zusammenhänge, Abholzung, Erosion, Überschwemmungen, Wasserknappheit. Das können sie ebenso gut erzählen, wie es da in einem wissenschaftlichen Buch ist. Es ist sogar noch viel mehr. Und ich habe Mühe, dann wirklich mit dem biologistischen Ansatz fast, Frauen gleich Natur, alles aus dem Bauch raus. Es kommt aus dem Bauch raus, es kommt aus dem Kopf raus, es kommt aus der Erfahrung raus. Und noch immer doch ist eine Stärke der Frauen, jetzt indische Frauen, Ernährerinnen von ihrer Familie, verantwortlich für die Ernährung der Familie. Wo ja mit der Umwelt im Einklang sind, das finde ich schon wichtige Ziele oder wichtige Aspekte. Aber einfach nicht der Kurzschluss, Frau gleich Natur, Mann gleich Kultur. Mhm. Da wehre ich mich vehement dagegen.
Ja, jetzt vielleicht noch einfach mal Informationsfrage zum aktuellen Stand vom Widerstand. Also jetzt die Schiebko-Bewegung. Die gibt es ja jetzt, eigentlich, wie du gesagt hast, seit Anfang der 70er Jahre. Ist die konstant eigentlich irgendwie präsent und kämpft? Und wie sieht das denn jetzt aus?
Ja, so konstant ist sie nicht. Also, sie ist ja von Dorf zu Dorf, gehört zu dieser Bewegung. Sie hat nicht die Organisationsformen wie wir uns jetzt so Bewegung vorstellen. Nein, Bewegung an und für sich ist ja etwas, das stärkere und schwächere Wellen hat. Da in den Himalayas gegenwärtig ist es relativ ruhig diesbezüglich. Ich habe keine neuen Informationen. Wir haben das Beispiel gehört, das ist von 1980. Das ist eine Auswirkung von dieser Schiebko-Bewegung, von dieser Umweltbewegung. Der Western Gut March ist etwas sehr Aktuelles. Der ist jetzt gerade Ende letztes Jahr, anfangs 1988 gelaufen, wo Gedanken aufgreifen, die sich auch darauf berufen, die auch hinweisen auf die Schiebko-Bewegung, die hat stattgefunden. Also es ist etwas, das kommt und geht. Es gibt auch einen sich regenden Widerstand, zum Beispiel gegen AKWs. Im Staat Karnataka soll jetzt auch ein Atomkraftwerk in wunderschöne Landschaft eingebaut werden. Sie probieren, einen Widerstand aufzubauen, der bis jetzt noch nicht so direkt verankert ist in der Bevölkerung. Weil die Leute selber, die meisten keine Elektrizität haben in ihren Dörfern, gar nicht wissen, was ein AKW ist. Von gar nicht sich vorstellen können, was bedeutet das Radioaktivität? Was bedeutet das radioaktive Verseuchung? Die finden eher, doch, wir wollen etwas, wir wollen auch Elektrizität, das bringt es. Also die Männer finden es dann, sehr wahrscheinlich. Und die Gruppe jetzt in Bangalore arbeitet schon mit den Leuten zusammen, probiert zu informieren. Und wenn es dann so weit kommt, dass das AKW sollte wirklich gebaut werden, werden auch x welche Leute Dörfer ihr Land verlieren. Weil es werden Strassen gebaut, es wird Land aufgekauft oder weggenommen mit mehr oder weniger legalen Wege und Mittel. Sie werden das Gespür nicht bekommen. Und es ist ein kleiner Widerstand, aber ich glaube, auch da ist wieder ein Funke, der wächst.
Ja, jetzt habe ich eigentlich zum Schluss noch, so, noch mal eine Frage zu dir. Also, du hast dich jetzt über lange Zeit relativ intensiv mit den Frauen in Indien beschäftigt. Was hat das eigentlich jetzt für dich eigentlich in deiner Wahrnehmung oder überhaupt in deinem Leben für einen Einfluss gehabt? Also die Auseinandersetzung mit Frauen in einer ganz anderen Kultur.
Für mich ist es noch immer sehr eine Herausforderung. Weil auch ich habe dir das Bild von Inderinnen als die duldsamen Frauen. Zum Teil wirken sie auf mich wirklich auch so. Und gleichzeitig habe ich wirklich eine unheimliche Kraft gespürt von so Frauen. Gerade jetzt auch von den Unterschichtsfrauen, von Slumfrauen, die finden, wir wollen uns wehren. Also, es ist noch schwierig, meine Beziehung ganz konkret zu sagen. Sicher sind Welten zwischen uns. Ich als gebildete westliche Frau, die im Vergleich in einem Luxus lebt, wo meine Arbeit kann auch immer aussuchen kann. Und dann rede ich mit Frauen, die wirklich für ihr alltägliches Überleben kämpfen, die für eine Arbeit kämpfen, dass sie überhaupt arbeiten können, wo das Leben einfach viel, viel härter ist, wo sie aber gleich durchziehen. Also für mich, also mich haben die Frauen schon recht beeindruckt.
Mhm.
Und meine Bilder auch gewechselt. Und dass ich auch muss mich hinterfragen, auch meine Frau sein, auch ja, mein Feminismus, ein westlicher Feminismus, der nicht unbedingt auf Indien passt, der anders ist.
Mhm.
Wo ich schon kritisieren kann, an einer Bewegung zu sein, stellen die Vormacht der Männer in der Familie nicht in Frage. Und ich kritisiere das schon niemand. Und niemand probiere ich doch, das zu begreifen. Wieso nicht? Oder wo auch sind die Stärken von diesen Frauen?
Mhm.
Und die jetzt anerkennen und zu spüren.
Mhm. Jetzt machst du ja da weiterhin Sachen über, also Öffentlichkeitsarbeit auch zu den Frauen in Indien. Und vor allem hast du da ein Projekt. Könntest du das mal kurz vorstellen?
Wie ich schon erwähnt habe, arbeite ich ja bei der AGIP, was steht für Arbeitsgruppe für entwicklungspolitische Information und Bildung. Und zusammen mit der Schulstelle Dritte Welt organisieren wir ein Wochenende zu indischen Frauen im Juni. Am 25. und 26. Juni in Mümmliswil mit dem Titel «Wir Frauen sind keine Blumen, sondern Funken des Feuers». Und das ist eine Parole, die ich gehört habe in Neu-Delhi an einer Frauendemonstration gegen Gewalt an Frauen. Also wir Frauen, wir sind Funken vom Feuer. Und an diesem Wochenende wollen wir Schweizerinnen und Inderinnen zusammenkommen, über unsere Bilder reden, unsere Vorurteile, unsere Klischees, gegenseitige. Aber auch, es geht auch um Informationen über das Leben von Frauen in Indien, über ihre Kämpfe, Alltagskämpfe im weitesten Sinn. Also wer noch mehr Informationen möchte, kann sich an die AGIP wenden. Also AGIP, unsere Adresse ist Leonardstrasse 19. 8001 Zürich oder die Telefonnummer ist 01 251 42 15.
Das war die Frauensendung «Die Hälfte des Äthers». Ihr habt ein Gespräch gehört mit der Helen Zweifel über die Chipko-Bewegung und Frauen im Kampf gegen Umweltzerstörung in Indien. Mitgemacht haben außerdem Karin Buchser, der Reto mit technischer Hilfe und Kudi Bürgi.
Lied der Chipko-Bewegung. Von woher soll der Schnee auf die Berge fallen? Regenwälder sind abgeholzt worden. Wer soll ihn aufhalten? Eiche und Rhododendronbäume brachten schwere Regenfälle. Jetzt, wo die Wälder abgeholzt sind, wie kann es da regnen? Überall um uns herum ist Unfruchtbarkeit. Nur Unkraut wächst noch. Von woher soll der Schnee auf die Berge fallen? Die Gesetze der Natur sind gebrochen worden. Jahreszeiten sind unfreundlich geworden. Die Felder sind unfruchtbar. Die Erde vergießt Tränen. Samen werden jetzt nicht sprießen. Von woher soll der Schnee auf die Berge fallen? Von woher soll der Frühling kommen? Die Regenmonate sind für immer verloren. Bäume sind gefällt worden, Ströme sind ausgetrocknet. Wer soll die Not der Dorfbewohner vermindern? Von woher soll der Schnee auf die Berge fallen? Die Wälder sind ausverkauft, die Erde ist hilflos. So wie der Baumtiger umherschleicht, auf der Suche nach Beute, ist eine Gefahr entstanden, alles wegen der öffentlichen Versteigerung des Waldes. Von woher soll der Schnee auf die Berge fallen? Die Erde ist geplündert worden, ein böses Gesetz beherrscht den Wald. Der Boden ist unfruchtbar, Menschen werden sterben. Wer wird jetzt Krishna sein, um die Erde zu retten? Von woher soll der Schnee auf die Berge fallen? Schwestern aus den Dörfern, macht euch bereit, ihr Älteren auch, ihr Feen der Hügel, Inkarnation der Macht. Das Land eurer Mütter wird vergewaltigt, die Wälder aus Milch und Honig sind geplündert worden. Von woher soll der Schnee auf die Berge fallen?